O Holy Night. Die dritte Kerze an unserem Adventskranz, sie brennt bereits. Und in wenigen Tagen feiern wir Weihnachten. Weihnachten, eine Zeit der Geschenke. Eine Zeit, um Familie, Freunde zu besuchen. Eine Zeit auch, um zur Ruhe zu kommen. Eine Zeit, wo wir die Geburt unseres Herrn Jesus Christus feiern. Und bei all dem darf natürlich an Heiligabend dieses Lied Stille Nacht, Heilige Nacht nicht fehlen. Heilige Nacht, heilig, in diesem Wort steckt Heil, der Heilige Geist, die Heilige Schrift, das Heilige Wort Gottes und auch die Heilige Gemeinschaft. Hier und da hört man so Aussagen wie, meine Gesundheit ist mir heilig. Oder diese Vase, dieses Geschirr, was auch immer, ist mir heilig. Im Schwäbischen, da gibt es eine Redewendung, die heißt, mach mir bloß kein Kratzer in mein heiliges Blechle. Oder das hat er sie hoch und heilig versprochen. Und in der Geschichte und auch heute hören wir, dass besondere Menschen oder ein Gegenstand heilig gesprochen werden. Ja, heilig, heilig ist der Herrgott Zebaoth. Zebaoth ist eine Gottesbezeichnung, die die besondere Macht Gottes und seine Majestät zum Ausdruck bringt. Heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die Bibel, sie spricht sehr klar und deutlich über Heiligkeit, Heiligsein. Im 1. Petrus 1, Vers 16, da heißt es, seid heilig, denn ich bin heilig. Und das ist nicht die einzigste Bibelstelle. Im Alten Testament und auch im Neuen Testament gibt es so viele Verse, wo es immer wieder heißt, seid heilig, weil ich heilig bin. Und das betrifft nicht ganz besonders auserwählte Menschen. Heiligsein betrifft alle, die sich entschieden haben, ein Leben mit Gott zu führen. Und das Wort heilig kommt aus dem germanischen Wort helgen, was zu eigen bedeutet. Es bezeichnet einen abgegrenzten Bereich. Im Alten Testament waren vor allem die inneren Bereiche im Tempel abgegrenzt. In das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester gehen. Und ihm hat man eine Kordel um den Bauch gelegt. Warum? Damit man ihn rechtzeitig wieder rausziehen konnte. Heilig waren aber auch zum Beispiel die Opfergaben. Der Sabbat, das heilige Land, das Gott dem Volk Israel geschenkt hatte. Gott ist heilig. Weil er ganz anders ist als alles, was Menschen in dieser Welt kennen. Doch im Neuen Testament öffnet Jesus diesen heiligen Bereich für alle, die an ihn glauben. In Jesus ist Gott selbst auf die Erde gekommen, aus lauter Liebe zu uns. Und so hat er die Distanz zwischen sich und den Menschen überwunden und er hat sein Ja gegeben. Ja, sagte er, denkt nur an die fantastische Predigt vom letzten Sonntag, Pastor Richard Krüger. Wer sie nicht hören konnte, du kannst es gerne auf YouTube nachholen. Jesus hat uns Anteil an Gottes Heiligkeit gegeben. Das heißt, alle, die an ihn glauben, werden so zu Heiligen. Deswegen werden Christen auch die Gemeinde der Heiligen genannt. Die Gemeinschaft der Heiligen. Im 1. Korinther 3, Vers 16 und 17, da steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen, denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Dass der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott ins Verderben stürzen. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel, das seid ihr. Wir sind berufen, ein heiliges Leben zu führen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet es denn, ein heiliges Leben zu führen? Ganz brav zu sein? Also, da wäre ja nichts dagegen auszusetzen. Aber eher ernst, besonnen, keine Freude, das meint Gott nicht. Heilig wird auch mit folgenden Worten beschrieben: Reinheit, rein, wahrhaftig sein. Und ich liebe es, wenn es sauber ist. Ich liebe es, wenn es rein ist. Wenn ich irgendwo hinkomme und da herrscht Unordnung, dann habe ich das Gefühl, ich muss aufstehen und muss sauber machen. Aber wenn auch etwas in meinem Herzen ist, wenn ich spüre, da stimmt irgendetwas nicht, dann weiß ich, ich muss mich aufmachen, ich muss es in Ordnung bringen. Es ist wichtig, dass wir äußere Reinheit haben, aber auch innere Reinheit. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass darauf auch ein Segen liegt. Ich glaube, dass darauf ein Segen liegt, wenn wir uns aufmachen, äußere Reinheit pflegen, aber auch tief in unserem Herzen. Und ich habe eine geniale Geschichte mitgebracht. Sie zeigt uns, wie wir ein heiliges Leben führen können. So, der Titel dieser Predigt lautet: Drei Schlüssel zu einem heiligen Lebensstil. Und dafür möchte ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sagst, dass wir heilig sind. Herr, segne du dein Wort. Es soll zur Ermutigung dienen, immer mehr in dein Bild hineinzuwachsen, dass wir Mut haben, ein heiliges Leben zu führen. Amen. Diese Geschichte, sie steht im zweiten Buch Könige, Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Und folgende Personen kommen in dieser Geschichte vor. Da ist der oberste Heerführer aus Aram, Syrien. Syrien haben wir diese Woche schon öfters gehört. Seine Ehefrau, sie spielt eher eine Nebenrolle. Der König von Syrien, ein kleines Mädchen. Dann der König von Israel, der Prophet Elisa und auch sein Gehilfe, sein Bote, ja, und auch die Diener von diesem obersten Heerführer. Der Name dieses obersten Heerführers war Naaman. Er war ein ausgezeichneter Soldat. Er war ein Stratege, ein Mann mit sehr hohem Ansehen. Und der König schätzte ihn sehr, weil Naaman den Syrern schon sehr oft zum Sieg verholfen hatte. Aber Naaman war aussätzig. Eine furchtbare Hautkrankheit, die auch zum Tod führte. Er war verheiratet und in seinem Haus lebte ein kleines israelisches Mädchen. Dieses Mädchen wurde bei einem der letzten Raubzüge in Israel festgenommen und nach Syrien verschleppt. Und dort lebte sie jetzt eben als Sklavin in dem Haus von Naaman. Und eines Tages sagte dieses junge Mädchen zu ihrer Herrin: Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman, er bekommt das mit und er geht zu seinem König und er berichtet ihm, was das Mädchen sagte. Er sagt, so und so hat das Mädchen gesprochen. Und der König machte Naaman Mut. Er bestärkte die Worte dieses kleinen Mädchens. Klar, er hatte einen Nutzen davon. Er wollte ja, dass auch Naaman weiterhin zu seinen Diensten steht. Und er sagte noch der König, ich schreibe noch einen Brief an den König von Israel, dass er dich heilen soll. Und ich gebe dir noch 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Und das Schreiben an den König Joram von Israel lautete folgendermaßen: Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Da ist etwas verrutscht. Was hatte das Mädchen gesagt? Wer könnte Naaman heilen? Gott allein. Aber jetzt ging er zum König. Und vielleicht dachte er, naja, der König, er ist der wichtigste Mann, der mächtigste Mann im Land. Aber nur einer kann heilen und das ist Gott. So Naaman, er macht sich auf den Weg. Er kommt nach der langen Reise in Israel an und übergibt den Brief an den König. Dieser liest diesen Brief und er wird so richtig zornig. Er zerriss seine Kleider und er rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, mir einen Aussätzigen zu schicken, dass ich ihn heile? Es liegt auf der Hand, was er will. Krieg, das hier ist nur ein Vorwand. Und schon bald hört auch der Prophet, was da am Königshof abgeht. Und er schickt einen Diener, einen Boten. Und dieser Bote kommt hin und er sagt zum König, was bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Elisa schickte einen Diener vor das Haus und er sagte zu Naaman, geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Er kehrt um, er schimpft, er ist so richtig zornig, dieser Naaman. Er sagt, ich hatte erwartet, dass der Prophet persönlich vor die Tür kommt. Dass er Gott lobt und preist und er mit ausgestreckter Hand über meinen Aussatz schwingt und ich so gesund werde. Und dann sagt er, als ob unsere Flüsse Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut macht er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener haben versucht, ihn zu besänftigen. Sie sagen, ey Naaman, also wenn der Prophet dir doch etwas Schwieriges aufgetragen hätte, dann hättest du es sicherlich auch getan. Aber das hier? Naaman lässt sich umstimmen. Er demütigt sich. Er fährt tatsächlich an den Jordan hinunter und er taucht 7-mal im Wasser unter. Und tatsächlich, seine Haut wird wieder glatt und rein. Er wird gesund. Und daraufhin kehrte er mit seinen ganzen Dienern zu dem Haus von Elisa. Und dann bekannte er, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Kann es sein, dass wir der Reinheit, der Heiligkeit manchmal selbst im Wege stehen? Wir viel zu kompliziert denken. Wir können aus dieser Geschichte so viel lernen, wie es uns gelingen kann, ein heiliges Leben zu führen. Der erste Schlüssel lautet heilig, weil wir auf Gottes Stimme hören. Als erstes stellen wir in Naamans Leben fest, dass er krank war. Ja, er war ein vornehmer Mann. Er war ein Kriegsheld. Er war angesehen. Er war reich. Er hatte Geld, aber er war aussätzig. Und da half ihm auch kein Geld, kein Reichtum. Vielleicht wussten nicht viele, dass er aussätzig war. Vielleicht nur seine Frau, dieses kleine Mädchen und der König von Syrien. Naaman war schließlich ein angesehener Mann, wie gesagt. Und das Bild nach außen sollte perfekt sein. Geht es dir ähnlich? Du bist krank? Krank in deiner Seele? Da ist ein Problem, von dem kaum jemand etwas weiß. Ein Problem, was tief hier drinnen sitzt. Eine Sucht, die dich plagt, die dich quält. Pornografie, Alkohol, Tabak, Drogen, Sünde, die man nach außen hin nicht sieht. Keiner weiß davon, aber sie ist da. Und Gott weiß es, weil er kennt uns durch und er spricht auch in unser Leben hinein. Im Leben von Naaman spricht Gott durch dieses Mädchen. Sie sagt zu ihrer Herrin, ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Gott spricht zu uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Er spricht zum einen durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Er spricht durch Personen, durch die Natur. Der Heilige Geist erteilt sich dir mit, er spricht in unsere Seele hinein. Hörst du ihn? Hörst du ihn? Ich habe Gott schon in einem Gespräch durch eine Freundin reden gehört. Gott redet mit mir, wenn ich ihn anbete. Beim Autofahren, durch ein Bild. Er spricht durch innere Gedanken, wenn wir uns öffnen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Naaman, er hört die Stimme dieses kleinen Mädchens. Und er hört nicht nur, er wird auch aktiv. Ihm wird klar, dass es möglicherweise doch noch Rettung gibt für sein Leben. Seine Verzweiflung, seine Not ist so groß, dass er sich aufmacht. Ja, hören. Viele Menschen hören die rettende Botschaft von Jesus Christus, aber sie begegnen ihm nicht. Sie machen sich nicht auf den Weg. In wenigen Tagen feiern wir an Heiligabend um 14 Uhr und um 16 Uhr hier Gottesdienste. Und ich freue mich so sehr darauf. Und es werden Menschen kommen, die Gott von ganzem Herzen anbeten. Aber manche Menschen kommen vielleicht auch nur, weil es Tradition ist, an Heiligabend in die Kirche zu gehen. Sie nehmen Jesus nicht in ihr Leben auf. Und wisst ihr, es ist mein Gebet, dass Menschen kommen, dass sie die rettende Botschaft von Jesus Christus hören. Und dass sie nicht nur hören, sondern dass sie diesem lebendigen Gott, Jesus Christus, auch begegnen. Dass sie ihn aufnehmen in ihr Leben und sie so ein heiliges Leben führen können. Ein heiliges Leben zu führen bedeutet auf Gott hören. Sein tägliches Wort zu lesen, es zu studieren. Natürlich kannst du ihn nur hören und tun, was er sagt, wenn du auf seine Stimme hörst. Hör eben bewusst hin, indem du regelmäßig die Bibel liest. Hab Zeiten der Stille, in seiner Gegenwart zu sein. Du dein Herz für Dinge öffnest, die Gott dir sagen möchte. Genau das befähigt uns, seine Anweisungen zu befolgen und so auch ein heiliges Leben zu führen. Der zweite Schlüssel lautet, heilig, weil wir Gott begegnen. Heilig, weil wir Gott eben nicht nur hören, sondern ihm auch begegnen. Und eine Begegnung mit Gott sieht manchmal anders aus, als wir es uns vorstellen. Auch im Leben von Naaman. Naaman, er kommt also vor das Haus von diesem Propheten Elisa. Und Elisa wagt es, einen Boten vor die Tür zu schicken. Und Naaman, jetzt hat er genug. Seine Geduld ist am Ende. Er wird so richtig zornig. Er sagt, ich habe mir vorgestellt, dass der Prophet persönlich vor die Tür kommt, dass er Gott lobt und preist und er mit ausgestreckter Hand über meinen Aussatz schwingt und ich dann gesund werde. Naaman ist völlig enttäuscht. Und tatsächlich musste ich bei diesem Punkt etwas schmunzeln. Wisst ihr, Gott kann man nicht in eine bestimmte Form der Begegnung hineinstecken. Gott ist groß, er ist viel größer als alles andere und er möchte uns in so unterschiedlichen Facetten begegnen, die wir eigentlich gar nicht begreifen. Aber wir sollten offen dafür sein. Eigentlich heißt es ganz einfach in Matthäus 7, Vers 7, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Hört sich doch einfach an, oder? Aber wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie können wir suchen, klopfen, bitten und die Tür wird aufgetan? Wie werde ich offen für eine Begegnung mit Gott? Und diese Antwort steckt vor allem in unserem Herzen. Wenn mir etwas wichtig ist, dann findet das in der Regel auch Platz in meinem Herzen. Ist es mir also wichtig, dass Gott die Möglichkeit bekommt, mit mir zu sprechen? Habe ich Sehnsucht danach, eine Begegnung mit Gott zu erleben? Im Buch der Sprüche steht, dass Gott unser Herz anschaut. Und wenn in unseren Herzen also Platz ist für diese Wünsche, Gott zu begegnen, dann sieht er das. Und du kannst sicher sein, dass er dir begegnen wird. Und denke nicht, dass Gott dir so oder so begegnet. Wahrscheinlich begegnet er dir auf eine Art und Weise, die du nicht gedacht hast. Eben anders. Aber ich will uns ermutigen, offen zu sein für eine Begegnung mit Gott. Früher hatte ich ein Ritual, wenn ich meine Predigt vorbereitet habe. So, ich war in meinem Büro und habe erstmal angefangen zu beten. Und beten ist immer gut. Ich habe Gott gefragt, Herr, was möchtest du der Gemeinde sagen? Was ist so dein Thema? Und nach der Gebetszeit saß ich an meinem Schreibtisch, da war mein Laptop, ein Blatt Papier und Stifte. Und dann saß ich hin und dann sagte ich, so Heiliger Geist, und jetzt sprich du, dass ich einfach das tippen kann, was dir auf dem Herzen liegt. Und passiert ist nichts. Das macht nicht gerade Mut. Dachte ich, okay, ich stehe wieder auf und ich tue noch mal ein paar Kreise ziehen und bete. Aber es ist nichts passiert. Gott begegnet mir oft in der Natur bei einem Spaziergang. Da redet er. Ich begegne ihm. Er spricht aber auch durch Menschen. Das kann im Supermarkt durch eine Kassiererin sein. Wenn ich mich öffne für ihn, in all den Facetten, wie er eben ist, dann begegnet er mir und es kann so richtig losgehen. Und ich wünsche mir, dass wir offen sind, dass wir hören und offen sind für eine Begegnung mit Gott. Auch da, wo wir manchmal nicht damit rechnen. Ein heiliges Leben können wir führen, indem wir offen sind für eine Begegnung mit Gott. Und der dritte und letzte Schlüssel lautet, heilig, weil wir demütig sind. Der Gehilfe, der Bote, kommt nun also und er sagt auch noch, dass Naaman 7-mal im Jordan untertauchen soll. Ehrlich, im Jordan untertauchen? Wir waren 2021 in Israel und er ist wirklich alles andere als sauber. Naaman sagt, sind nicht Abana und Papa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn. Ich kann ihn so gut verstehen. Ich kann ihn so gut verstehen. In diesen Fluss hätte ich niemals steigen wollen. Und die Diener von Naaman, sie sagten, ey, also wenn Elisa dir etwas Schwierigeres aufgetragen hätte, dann würdest du es sicherlich tun, oder? Kurzum, letztendlich tut sich Naaman demütigen und er taucht 7-mal im Jordan unter. und er wird gesund. Seine Haut wird glatt und rein. Ein heiliges Leben zu führen bedeutet demütig sein. Demut bezeichnet die Gesinnung eines dienenden Menschen. Demut wird auch oft mit Hingabe, Bescheidenheit, Nachgiebigkeit und Opferbereitschaft in Zusammenhang gebracht. Doch das alles sind Wesenszüge, die heutzutage eher uncool sind. Obwohl eine Gesellschaft ohne dienende Menschen nicht funktionieren kann. Statt Dienst bieten wir Dienstleistungen an und die lassen wir uns auch gut bezahlen. Ein demütiger Mensch achtet und akzeptiert den anderen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Aus freien Stücken tut er das. Jesus war derjenige, der an Demut jeden Menschen weit übertroffen hat. Denn er opferte sich sogar für die Menschen, die ihn verachtet haben. Allein schon seine Menschwerdung war eine unübertreffliche Selbsterniedrigung. Niemand war demütiger als er. Und Demut hat auch nichts mit Ängstlichkeit zu tun, sondern eher mit sehr viel Mut. Und Demut hat auch nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Doch Vorsicht. Wer Demut zur Schau stellt, ist in Wirklichkeit stolz. Seine angeblich demütige Haltung ist nur Schein, Heiligenschein. Und wie furchtbar ist es, wenn Menschen nicht wahrhaftig sind, wenn sie etwas vormachen. Gerade die Bereitschaft zum Dienst im Stillen, im Hintergrund, wo kein Applaus das Ego streichelt, ist das, was echte Demut charakterisiert. Menschen, die alles daran setzen, ein heiliges Leben zu führen, sie glauben daran, dass die wahre Belohnung im Himmel auf sie wartet. Und sie sind nicht auf menschliche Anerkennung angewiesen. Demütige Menschen wissen, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt. Naaman, er hört auf die Stimme unseres Herrn, auf die Stimme Gottes durch dieses kleine Mädchen. Und er begegnet Gott ganz anders als gedacht. Und er demütigt sich, indem er 7-mal im Jordan untertaucht. Und daraufhin wird seine Haut glatt und rein. Er wurde gesund. Im 1. Petrus 1, die Verse 14 bis 16. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Heiligung ist nicht einmalig. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder im Wasserbad Gottes uns reinigen. In Epheser 5, die Verse 25 und 26, da steht, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. Und Jesus weiß, dass wir menschlich sind. Und wir auch dieser inneren Reinigung immer wieder bedürfen. Durch sein Blut werden wir rein, rein und weiß gewaschen wie Schnee. Und im täglichen Leben sollten wir uns immer wieder entscheiden, ein heiliges Leben zu führen. Denn der Retter, er ist geboren. Er lebt. Er ist gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und er ist auferstanden. Er ist Sieger über allem. Und es liegt ihm so am Herzen, dass wir ein heiliges Leben führen. Und wer diesen Retter noch nicht kennt, vielleicht sind Sie heute Morgen da. Sie haben von diesem Retter, von dieser rettenden Botschaft schon gehört. Aber Sie haben sich nicht aufgemacht, vielleicht hast du dich nicht aufgemacht, ihm zu begegnen. Aber wer diese Entscheidung heute Morgen trifft und sagt, ja, ich will Gott, ich will Jesus begegnen. Euch lade ich ein, mit mir folgendes Gebet zu sprechen und bitte lasst uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Danke, dass du mitten unter uns bist. Und alle, die sich entscheiden, heute Morgen ein Leben mit Gott zu führen, euch lade ich ein, mir folgendes Gebet nachzusprechen. Und ich würde mich freuen, wenn der Rest der Gemeinde dies unterstützt. Vater im Himmel, hier bin ich. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich möchte mich heute entscheiden, ein Leben mit dir zu führen. Bitte wasch du mich rein. Vergib du mir all meine Sünde. Ich möchte ein heiliges Leben führen, weil du heilig bist. Amen, Amen. Und Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die heute Morgen das erste Mal eine Entscheidung getroffen haben, dir zu begegnen, dich in ihr Leben einzuladen. Und all die, die diese Entscheidung getroffen haben, wir möchten dich gerne kennenlernen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Ende des Gottesdienstes nach vorne kommt. Wir wollen euch gerne eine Bibel überreichen. Und für all diejenigen, die heute Morgen unter uns sind, die spüren, da ist etwas krank. Da ist es nicht rein in meinem Herzen. Da will ich dich ermutigen, in den nächsten Minuten das jetzt vor Gottes Thron zu bringen. Ihm zu begegnen. Er wird dir begegnen. Er möchte dich wieder reinwaschen und so wie weiß wie Schnee. Er möchte, dass wir ganz zu ihm gehören. Wenn du heute Morgen gekommen bist und du bist krank wie Naaman, Gott heilt auch heute noch. Gott tut auch heute noch Wunder. Und Jesus, dafür möchte ich gerne beten. Danke für deine reinigende Kraft, die mitten unter uns ist. Danke, dass du vergibst. Danke für deine Gnade, Vater im Himmel. Danke, Jesus, dass du für unsere Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Danke, dass du dich so sehr gedemütigt hast. Und wir wollen von dir nicht mehr hören, wir wollen dir begegnen in Demut. Herr, ich bete für all die Menschen, die gekommen sind, die krank sind. Herr, mach du sie heil. Mach du sie gesund, so wie du im Leben von Naaman gewirkt hast. So wie du ihn gesund gemacht hast, so spreche ich Heilung aus. Wir preisen deinen Namen, Jesus. Du bist heilig. Du bist heilig, Jesus. Ich lade euch ein, offen zu sein und nochmal Gott anzubeten.